Willkommen bei einer neuen Ausgabe des Pirate Gaming Podcast. Mein Name ist Sebastian Kreuz und ich war für euch diese Woche bei einem regelrechten Konferenzenmarathon in Köln. Denn dort fanden diese Woche gleich zwei hochinteressante Veranstaltungen statt. Das war zum einen Dienstag und Mittwoch die Next Level Conference, die sich vor allem mit den Themen Kunst und Kultur in Computerspielen auseinandergesetzt hat. Und am Mittwoch fing dann auch gleich schon die zweite Konferenz an, nämlich die Clash of Realities, die bereits zum dritten Mal in Köln stattfand, auch bekannt unter dem Titel International Games Conference. Dort ging es dann mehr ein bisschen wissenschaftlicher zu. Unter anderem wurden Spiele dort untersucht auf die Aspekte Suchtgefahren und natürlich kam auch die Killerspieldebatte nicht zu kurz, die ja schon sehr lange in der öffentlichen Diskussion schwelt. Allerdings, und das sollte man direkt vorwegnehmen, dort ging es dann wirklich um eine sehr wissenschaftliche Betrachtungsweise. Es wurden verschiedene Studien vorgestellt, verschiedene Doktorarbeiten auch. Und die haben dann doch einmal ein etwas anderes Bild von dem Konsum von Computerspielen im Zusammenhang mit Gewalt gezeichnet, als das häufig in der öffentlichen Diskussion dargestellt wird. Heute wird es in dem Podcast also um die Themen Kunst, Kultur und halt auch Wissenschaft ein wenig gehen. Ich habe dazu mit mehreren verschiedenen Interviewpartnern auf beiden Veranstaltungen gesprochen. Und wir steigen zunächst einmal in die Next Level Conference ein. Dass es dort mit Kultur zuging, hat man eigentlich direkt schon an der Location gemerkt, denn die Next Level Conference hatte ihre Premiere in den Abenteuerhallen Kalk, also im Kölner Stadtteil Kalk. Es war im Wesentlichen eine Kombination aus Kletter- und Skaterhalle und man konnte quasi sagen, eine Subkultur trifft die nächste, wobei es wirklich hier ausschließlich um das Thema Gaming ging. Man hat allerdings dort, selbst als eingefleischter Gamer, noch sehr viele Aspekte von Gaming-Kultur erleben können, die einem vielleicht gar nicht mal so bekannt sind, wenn man hauptsächlich Konsolen oder Computerspiele spielt. Dort waren nämlich unter anderem Vertreter der Demoszene, sprich Leute, die aus gecrackten Computer- oder Konsolenspielen besondere künstlerische Filme gestalten. Das fing ja früher mal damit an, dass man im Wesentlichen die Herausforderung gesehen hat, eigentlich unmodifizierbare Spiele zu cracken, um dort seinen eigenen Namen zum Beispiel ins Spiele-Intro reinzusetzen. Und daraus wurde dann nachher ein regelrechter Wettbewerb, die schönsten, imposantesten grafischen Bildwerke zu schaffen, die möglichst wenig Ressourcen, also möglichst wenig Speicherplatz brauchen, denn früher musste man mit Disketten ja noch arbeiten. Und daraus hat sich dann eine eigene Szene entwickelt, die eigentlich aus existierenden Spielen nochmal eine ganz eigene Kunstform gemacht hat. Ähnlich sieht's aus bei der Machinima-Szene. Machinimas, für alle, die es nicht kennen, sind Filme, die in Spiele-Engines gemacht werden. Zu dem Thema gab es auch einen ganz interessanten Vortrag, wo Beispiele für lustige, aber auch sehr, sehr aufwendige und künstlerische Machinima gezeigt wurden. Und für den Nachwuchs war auf der Veranstaltung auch gesorgt, nämlich die Mods- und Indie-Szene konnte sich dort auch präsentieren. Es gab einen sogenannten Creative Games Contest, bei dem Leute ihre Level-Designs einsenden konnten. Tatsächlich lief es nachher bei dem Contest darauf hinaus, dass wesentlich mehr eingesendet wurde, als in der Ausschreibung beschrieben. Wirklich vollständige Games oder Prototypen. Und Studenten der Media Design Hochschule in Düsseldorf haben dort auch auf Anhieb den zweiten Platz belegt mit einem eigenen Projekt, das sie derzeit als Abschlussarbeit realisieren. Und wir haben uns mal das Team geschnappt namens Lagerfly und interviewt. Bei mir sitzen jetzt zwei Studenten der Media Design Hochschule in Düsseldorf vom Team Sluggerfly. Ihr habt ja gestern Abend kräftig abgeräumt beim Creative Games Contest hier. Direkt erstmal den zweiten Platz mit eurem Projekt gemacht. Stellt euch beide doch bitte erst einmal vor.
Ja, ich bin Christian Patora und fürs Level und Game Design zuständig.
Ja, mein Name ist Roman Salomon, ich bin fürs Projektmanagement und mache 3D-Objekte wirklich zuständig.
Das Projekt, das ihr ja gestern vorgestellt habt und auch direkt damit einen guten Platz eingeräumt habt, ist ja euer Abschlussprojekt jetzt bei der MDH. Was hat da bisher eigentlich an Arbeit hintergesteckt?
Ja, also wir haben letzten Endes, wenn wir die Konzeptionierung mit reinnehmen, im letzten halben Jahr daran gearbeitet. Reine Produktion waren in erster Linie die letzten beiden Monate. Also Januar, Februar haben wir Vollzeit innerhalb der Uni daran arbeiten können, haben da die Räumlichkeiten komplett genutzt und werden jetzt dann noch bis zum Studienende im Oktober am Projekt weiterarbeiten und können dann so ungefähr sagen, wir haben ein Jahr letztlich daran gearbeitet.
Das ist ja schon mal relativ viel für ein Studienprojekt. Worum geht es bei dem Spiel eigentlich? Was ist es für ein Genre? Was ist die Geschichte? Was muss der Spieler machen?
Naja, bei Night of the End handelt es sich um ein klassisches Horror-Survival-Spiel, wo man als Spieler die kleine Joanne spielt, die nachts in einem Herrenhaus aufwacht und von ihrem Teddy, der sie anspricht, geweckt wird. Und sie ist nun in diesem Herrenhaus, was sie nicht kennt. Und dort sind trügerische Blutspuren und ein Monster läuft herum. Und sie muss sich jetzt da durchkämpfen und herausfinden, wo, warum und wie alles passiert ist um ihn herum.
Was hebt das Spiel vom Konzept her von anderen Spielen aus dem Genre ab?
Naja, wir kämpfen halt nicht. Im Prinzip ist es ein Horror-Survival-Game mit Stealth-Elementen. Das heißt, es läuft pro Level ein Monster herum, was man nicht aktiv besiegen kann. Und vor diesem muss man sich halt verstecken, was man als kleines Kind so machen würde, in Schränken, unter Betten, hinter Vorhängen, was man so gemacht hat und dem Monster möglichst aus dem Weg gehen.
Ihr hattet ja jetzt hier auf der Next Level Conference die Möglichkeit, neben dem Contest auch permanent euer Spiel vorzuführen. Hier waren ja relativ viele Menschen aus der Kreativbranche. Wir sind ja hier gerade in der Medienmetropole Deutschlands schlechthin, Köln. Wie waren denn die Reaktionen auf eure Präsentation?
Ja, die waren eigentlich durchweg positiv, was uns auch sehr gefreut hat. Wir haben versucht, möglichst viel auch Leute aus unserer Zielgruppe mit an den PC zu bringen, dass sie da mal spielen können. Haben besonders von jüngerem Publikum eigentlich sehr oft gesagt bekommen, dass sie es total großartig finden und gerne mehr davon sehen wollen. Haben aber auch teilweise mit Leuten aus der Branche direkt sprechen können, die uns sehr wertvolle Tipps gegeben haben, die wir auch jetzt in unser Konzept nochmal einfließen lassen wollen. Und haben eigentlich schlichtweg nur positiv mitgenommen für uns. Wir sind auf dem richtigen Weg. Wir müssen noch an einigen Sachen arbeiten, an einigen Schrauben drehen und vor allem für uns nochmal unsere Kernkompetenzen ausarbeiten und noch einmal mehr an den Markt ran und gucken, wo können wir unser Spiel vielleicht für einen Publisher besser positionieren.
Ja, apropos Markt, das ist dann wahrscheinlich auch das interessante Thema für euch, sobald ihr mit dem Studium durch seid. Wie soll es weitergehen? Ist das Projekt vielleicht so eine Art Eingangstür zur Games-Branche? Besteht da die Möglichkeit, hier in Deutschland vielleicht bei EA, Ubisoft oder bei einem anderen Publisher das Projekt zu pitchen?
Ja, die Möglichkeit besteht bestimmt. Wir versuchen das auch immer wieder gerne. Der Ansatz unseres Projekts war erstmal für jeden zu sagen, wir wollen am Ende des Studiums etwas was haben, an dem wir gerne gearbeitet haben, an dem wir lange gearbeitet haben und das in einem Rahmen fertig ist, dass jeder etwas Gutes in seiner Mappe für die Bewerbung hat. Haben dann aber sehr schnell gemerkt, dass sich das Team sehr gut zusammen entwickelt hat, dass wir sehr gut zusammenarbeiten können und dass wir halt auch von teilweise kleineren Publishern schon positive Resonanz bekommen haben. Haben natürlich noch nichts Konkretes jetzt, weil wir halt auch noch ein halbes Jahr studieren. Es wäre natürlich der Traum und irgendwo auch erklärtes Ziel, dass wir uns selbstständig machen können damit. Noch ist nichts unterschrieben und wenn das jemand hört, der gerne mit dem Geldsack vorbeikommen möchte, dann immer über uns irgendwie ansprechen und dann sind wir da gerne dabei. Wir versuchen es auf jeden Fall.
Wenn es denn klappen sollte damit und ihr erstmal euer erstes Projekt an den Markt gebracht habt, gibt es da eine Richtung, die ihr einschlagen wollt? Es ist ja sehr häufig so, viele der professionellen Studios verbindet man häufig mit bestimmten Genres. Habt ihr euch da irgendwo schon festgelegt, irgendein Favoritengenre oder lasst ihr das für euch komplett offen?
Naja, dadurch, dass wir innerhalb unseres Teams viele Fans von zum Beispiel Asia-Horrorfilmen und etwas obskureren, atmosphärischen Filmen, Spielen etc. haben wir so eine grobe Richtung. Unser Zeichner ist sehr darauf bedacht, halt so creepige Monster zu zeichnen und sowas. Daher haben wir schon so einen Drall in diese Horrorrichtung, den haben wir halt auch direkt mitgenommen. Und also ausschließen kann man nichts, aber diese etwas, sag ich mal, düsterere Ecke, da sind wir auf jeden Fall besser aufgehoben.
Inwiefern hilft euch denn die Hochschule an sich dabei, jetzt den Brückenschlag zu schaffen vom Studium hin zum Beruf?
Ja, also in erster Linie haben wir natürlich über die MDH immer wieder die Möglichkeiten, bei solchen Events wie heute hier auch teilzunehmen, kriegen die Chance, unsere Projekte auszustellen und können dadurch wichtige Kontakte in die Branche schon knüpfen. Zum anderen haben wir auch immer wieder Dozenten vor Ort natürlich, die auch aus der Branche kommen und uns da wieder hilfreich irgendwie zur Seite stehen und entsprechend auch da wieder das Netzwerk schaffen. Also kann man in erster Linie sagen, die MDH bietet uns die Plattform, einfach mit unserem Projekt rauszugehen und es irgendwo an den Mann zu bringen.
Ja, ich habe es mir selber auch schon angesehen. Ich war sehr angetan von der Atmosphäre und würde es auf jeden Fall auch weiterempfehlen. Und insofern kommt dann natürlich für euch auch noch der ultimative Werbeblock. Wo kann man sich denn näher über das Spiel informieren, vielleicht schon ein bisschen an Medien dazu sehen?
Wir haben seit 2 Tagen ist unsere Homepage endlich online, www.sluggerfly.com. Dann des Weiteren haben wir eine Facebook-Gruppe, einfach nach Sluggerfly suchen. Da veröffentlichen wir regelmäßig neue Informationen. Eine spielbare Demo ist dann noch nicht verfügbar. Wird aber demnächst definitiv kommen.
Okay, herzlichen Dank. Dann heißt es für mich nur, euch die Daumen zu drücken und viel Spaß noch auf der Konferenz.
Dankeschön. Danke.
Neben den Leitthemen Kunst und Kultur ging es bei der Next Level Conference auch um das Thema Bildung. Und dass Bildung nicht zwangsläufig langweilig sein muss, sondern auch sehr spielerisch sein kann, haben einige Projektaufbauten dort gezeigt. In der Skaterhalle gab es zum Beispiel die Möglichkeit, sich eigene kleine Roboter mit Solarzellen zu bauen, die interaktiv auf das Licht reagiert haben. Dort konnte man dann zum Beispiel kleine insektoide Roboter bauen und man hat gemerkt, selbst die kleinsten, sprich da waren auch Schulklassen dabei, haben sich schon recht stark dafür begeistert, selber so kleine fantasievolle Roboter zu bauen und konnten dabei sogar noch einiges über Technik lernen. Außerdem gab es natürlich auch Vorträge auf der Next Level Conference und dort war eines der Themen Serious Games. Europas erste Professorin für Game Design, Linda Breitlauch, ebenfalls von der Media Design Hochschule Düsseldorf, hat dort einen Vortrag gehalten, bei dem es am Ende noch eine ganz interessante Diskussion rund um das Thema gab, denn offensichtlich ist auch bei den Experten nicht ganz klar, wo hören eigentlich Entertainment Games auf und wo fangen Serious Games an? Schlussendlich dürfte sich daraus noch eine recht interessante Diskussion entwickeln, aber auf jeden Fall wurde klar, Lernen muss nicht langweilig sein. Und ein Aufbau, der das ganz besonders gezeigt hat, war ein sehr fantasievoller Aufbau vom Animax aus Bonn-Bad Godesberg. Und was es damit auf sich hatte, erklärt euch jetzt der Leiter des Animax, Bodo Lentsch, persönlich in unserem 2. Interview von der Next Level Conference.
Mein Name ist Bodo Lentsch und ich vertrete hier das Animax. Ich leite das Animax seit seiner Gründung. Es ist ein, man kann sagen, Multimedia-Theater. Das bedeutet, es ist zum einen als Kultureinrichtung orientiert an den neuen Medien, zum anderen aber auch an ganz traditionellen Disziplinen wie Theater oder Musik. Und das ist das, was wir im Grunde uns vorgestellt haben, als wir das Animax vor 10 Jahren gegründet haben. Wir machen aber auch, und das ist, was man im Hintergrund hört, Installationen, insbesondere Installationen für Kinder. Und ganz neu, sozusagen gestern fertig geworden, ist eine Installation, die ich jetzt mal kurz beschreiben möchte. Wir stehen also hier vor einer weißen, 8x8 Meter großen Fläche, die mit 60x60x60 Zentimeter großen Würfeln bestückt ist, die bunt sind. Es gibt blau, einen blauen Würfel, einen grünen Würfel und so weiter. Interessant ist, dass die Seiten dieser Würfel alle verschieden mit Mustern bestückt sind. Muster heißt also im computertechnischen Sinne, das ist etwas, was wir kennen vom Barcode an der Kasse. Hier sieht es ein bisschen anders aus. Das sind so Strukturen, man kann sie vielleicht vergleichen mit Amöben, also das, was wir so von den Einzellern kennen. Jede dieser Strukturen ist verschieden. Das heißt, wenn wir 6 Würfel haben mit 6 Seiten, dann haben wir 36 verschiedene Amöbenmuster. Und oben drüber ist eine Kamera, die schaut eben auf diese Fläche und sieht bei den 6 Würfeln eben die Seite, die gerade oben ist, erkennt das und ordnet diesen erkannten Mustern Klänge zu, ganz allgemein gesprochen, oder Musikinstrumente oder Klangsynthesizern. Also man kann alles Mögliche damit machen. Die werden über Frequenzen, die hier als Rundfunkfrequenzen im Raum realisiert sind, den Würfeln zugespielt, sodass die Klänge dann aus den Würfeln kommen. Man kann also auch sagen, es ist im Grunde so eine Art Klang-Lego. Und wir haben das gebaut, um Kindern zum Beispiel in der Grundschule Möglichkeiten zu verschaffen, mit Klang im weitesten Sinne zu experimentieren. Im Augenblick hören wir eigentlich etwas, das in Richtung Hörspiel geht, das eine Szenerie schafft, wo diese Würfel eigentlich Häuser oder Zimmer darstellen, mit Türen dran. Dazwischen laufen Leute hin und her, man hört die Schritte und sieht sie auch, denn es gibt auch eine Projektion auf dieser Fläche. Gut, und das kann beispielsweise von Kindern genutzt werden, um ein Theaterstück spontan zu erfinden. Ja, die musikalischen Möglichkeiten sind dazu da, um Klang als eine gestalterische Option zu vermitteln und gleichzeitig Klangarchitektur zu vermitteln. Das heißt, Klang ist etwas, mit dem ich etwas bauen kann.
Das heißt eigentlich über den Spieleffekt hinaus, über dieses Erlebnis hinaus, man muss wirklich sagen, es ist ein Erlebnis. Wir haben eben hier eine Klasse gesehen, die sehr, sehr begeistert mit diesen Würfeln gespielt hat. Welche Lerneffekte versprechen Sie sich insgesamt? Würde man es jetzt tatsächlich in einem schulischen Kontext vielleicht einsetzen?
Ja, zunächst mal muss man die Frage stellen, ob Unterricht im Vermittlungssinne immer im Sitzen stattfinden muss. Das kann also auch ganz anders sein. Das ist der erste Punkt. Es kann also mit körperlicher Aktion einhergehen. Es kann Mischformen geben von Spiel und Vermittlung. Und das ist im Grunde so der Hintergrund dieser Installation. Also Angebote und Inhalte zur Verfügung zu stellen, auch Pädagogen zur Verfügung zu stellen, die dann daraus ihre Konzepte für den Unterricht bauen und stricken.
Und wir haben ja jetzt schon gemerkt, Sie haben zwei Beispiele genannt, wie sich dieses Instrument, um es mal so zu nennen, einsetzen lässt. Rein theoretisch ist es ja quasi frei programmierbar und hängt von der Kreativität desjenigen ab, der das Spiel quasi designt, oder?
Ganz genau. Also die Option als Werkzeug zunächst mal ist da und die Inhalte können jetzt frei programmiert werden. Das sind Ideen, die vielleicht zusammen mit Lehrern oder auch mit Kindern weiterentwickelt werden.
Eine solche Installation ist ja jetzt natürlich vom technischen Aufwand her und wahrscheinlich, nehme ich mal auch an, von den Kosten her, für eine Schule sicherlich etwas schwierig. Sie sprachen eben ja das Animax an. Wäre eine solche Installation eher was für Schulausflüge, um erlebnisorientiert quasi Kindern verschiedene Aspekte beizubringen? Oder sind Sie der Meinung, man könnte derartige interaktive oder spielerisches Lernen, um es mal so auszudrücken, mehr wirklich zu den Schulen bringen?
Das ist das Ziel. Also das Ziel ist eigentlich an den Schulen, ich nenne mal die Turnhalle als Option, sukzessive, schrittweise Infrastruktur einzubringen, also im einfachsten Sinne in der Turnhalle an der Decke ein Loch zu bohren, wo ein Projektor dran gehängt werden kann und wo eine Anlage aufgebaut werden kann oder eine Kamera hingehängt werden kann. Und das ist das, was wir versuchen in Bonn auf die Beine zu stellen, dass wir Schulen als Partner gewinnen, um über Jahre hinweg, das muss man einfach auch so sehen, schrittweise bestimmte Dinge in den Schulen zu realisieren, um dann in Workshops zu sagen, jetzt sind wir mal 14 Tage in dieser Schule und arbeiten mit Kindern, die in der Schule beispielsweise in der dritten oder vierten Klasse sind, aber auch den Kindergärten, die im Umkreis dieser Schulen sind. Möglicherweise gibt es aber auch Realschulen, den weiterführenden Schulen, die mit dieser Grundschule in Verbindung stehen, sodass wir dann die klassischen Schulgrenzen überschreiten und sagen, jetzt haben wir Projekte mit Jugendlichen, mit Kindern und mit Vorschulkindern. Das ist eigentlich das, wo wir hinwollen, dass wir diese Workshops über Altersgrenzen hinweg realisieren und Jugendliche auch an Arbeitszusammenhänge im pädagogischen Bereich heranführen, die anders sind als diejenigen, die sie vielleicht kennen oder sich vorstellen.
Die Kinder waren ganz begeistert, haben wir eben schon gesehen. Wie ist denn die Resonanz von den Schulen, mit denen Sie bisher gearbeitet haben?
Die Resonanz ist im Allgemeinen gut. Also ich kann es auch übertreiben jetzt, das möchte ich aber nicht, möchte es einfach in dieser nüchternen Form sagen. Wir werden von Schulen angesprochen und das einzige Problem ist tatsächlich auch die Finanzierung immer wieder herzustellen. Aber da gibt es Gott sei Dank inzwischen einige Möglichkeiten auch von Landesseite. Ich nenne das Projekt Kultur und Schule, das von der Staatskanzlei NRW unterstützt wird, beziehungsweise auch das Förderprogramm Kultur und Schule, das durch den Ministerpräsidenten des Landes realisiert wurde.
Okay, das hört sich auf jeden Fall schon nach einem sehr interessanten Projekt für die Zukunft an. Ich wünsche Ihnen noch viel Erfolg und viel Glück damit. Und ich denke mal, dass dieser Tag wahrscheinlich auch dazu beitragen kann, das Projekt bekannter zu machen, um auch weitere Interessenten dafür zu finden.
Ich hoffe es sehr und danke auch.
Die Next Level Conference hat sich dem Ende genähert und bei mir sind jetzt Tobias Kopka zusammen mit Ibrahim Masari von Turtle Entertainment. Die Veranstaltung war ja jetzt sehr, sehr vielseitig an diesen zwei Tagen. Wir hatten Vertreter von Hochschulen dort, wir hatten Vertreter der Demoszene und auch viele verschiedene Arten von Spielen, die man gar nicht mal unbedingt so direkt in Assoziation mit klassischen Computerspielen hat. Wie habt ihr die Veranstaltung denn insgesamt wahrgenommen?
Also an erster Stelle mal ein sehr großer Austausch von Menschen, die sonst vielleicht nicht so leicht zusammenkommen. Das heißt, es hat Spaß gemacht, mit Leuten zu reden, die aus der Medienkunst kommen, die sonst vielleicht mit der Demoszene zum Beispiel nicht zu tun haben. Es hat Spaß gemacht, Leute aus Berlin zu hören, die ein Festival im Bereich der Computerkunst und Musik auflegen, relativ spannende Sachen gezeigt haben. Es hat Spaß gemacht, sich insgesamt einfach über die Disziplinengrenzen auszutauschen. Es gab eine Tanzperformance, wo ich auch erstmal dachte, okay, wie passt das in den Kontext, was aber durchaus alles Aspekte waren, die, glaube ich, den Kopf aufgemacht haben bei den Zuschauern, um sich kreativ auszutauschen. Also die eigenen Mechanismen des Denkens ein bisschen aufzuweichen.
Wie war es für dich als Vertreter der Demoszene? War das ein Aspekt der Gaming-Kultur, der schon bei dem Publikum relativ bekannt war? Oder haben hier viele durch deine Vorträge eher Neuland betreten?
Nee, eigentlich einige sind hintergekommen und haben gesagt, immer wieder spannend zu hören, was ihr so zeigt. Das ist dann vielleicht aus dem Bereich des Chaos Computer Club oder ähnlicher Umfelder, die verwandte Computerkulturen sind, sage ich mal. Aber ansonsten der große Teil, was an Feedback kam, war tatsächlich nie gehört, interessant. Die haben sich dann auch unseren Stand angeschaut, wo wir relativ viele Exponate stehen hatten aus verschiedenen Computerspielzeiten, sage ich mal C64, Amiga, PC, Demos gezeigt haben und ja, überrascht waren, was an an Echtzeit-Musikvideos sozusagen möglich ist mit dem Rechner in relativ wenig Platz. Also von daher eher Publikum, was das nicht kannte.
Eher bekannt waren da ja schon Computerspiele, Mods und dergleichen. Und da gab es bei dieser Veranstaltung ja auch den Creative Games Contest, der von der ESL mitgesponsert wurde. Wie war denn da die Resonanz? Und kannst du vielleicht was zu den Einsendungen sagen, Ibrahim?
Ja, also wir haben dieses Projekt gemeinsam mit der Next Level Conference gemacht, weil wir einfach, weil es uns wichtig ist, den kulturellen Aspekt wirklich auch bei den Gamern bekannter zu machen. Also es gibt ja zwei Aspekte. Es gibt ja auf der einen Seite natürlich auch viel Unverständnis bei denjenigen, die sich mit Games nicht beschäftigen, aber auf der anderen Seite gibt es halt oft auch Gamer, die den kulturellen Wert eigentlich des Gamings noch gar nicht verstehen. Und mit dem Contest haben wir das halt wirklich dann auch ins Leben gerufen. Wir hatten jetzt nicht so viele Einsendungen, das ist klar, es gibt nicht sehr viele, die sich damit kreativ auseinandersetzen. Wir hatten etwa 8 Einsendungen, die aber ziemlich hochwertig waren. Viele im Bereich, die studieren Game Design, also das sind schon, sagen wir mal, semi-professionelle Leute, die sich damit später dann auch entsprechend betätigen wollen, aber dennoch extrem kreativ und hochwertig und gelungen. Und das ist etwas, was eigentlich auch zeigt, dass so ein Contest ein wichtiges Tool ist, um den Dialog der verschiedenen Zielgruppen, die hier zusammengefunden haben, wirklich dann auch zu pushen und auch Vorbehalte gegenüber Computerspielen abzubauen. Weil Games-Leute treffen sich auf der Gamescom oder auf verschiedenen Konferenzen, aber es ist wirklich immer, man bewegt sich unter den eigenen Reihen, man kennt sich und unterhält sich über die Branche und wie sie sich weiterentwickelt, aber dieses über die Branche hinausgehende, das ist ganz, ganz elementar wichtig, gerade in Zeiten, wo es halt auch viele Vorbehalte gibt, wo es halt auch Pulci-Fragen gibt, ja, und da kann man, glaube ich, mit so einer Veranstaltung AA mehr Verständnis, mehr Bekanntheit und aber auch bei den Kritikern vielleicht auch punkten, denn der klassische Kulturbegriff, der ist sozusagen auch von den konservativen, älteren Menschen, die Games zum Beispiel wirklich nicht anerkennen, ja akzeptiert. Und deswegen hat der Deutsche Kulturrat auch so viele Widerstände erfahren aus der eher konservativen Kulturbranche, weil sie damit letztendlich gemerkt haben, wir können uns nicht mehr abgrenzen gegenüber Computerspiele. Und so eine Veranstaltung wie diese hier, wie die nächste Konferenz, der gelingt es, genau das Gleiche zu leisten wie der Deutsche Kulturrat mit der Anerkennung von Spielen als Kulturgut. Und das ist besonders wertvoll und der Contest ist ein Bestandteil, wie man das zusammenführen kann und wie man es auch in eine Gaming-Community hineintragen kann.
Nun ist NRW ja eigentlich schon relativ, ja fast schon neutral, zumindest von politischer Seite her, was das Thema Computerspiele angeht. Kulturelle Akzeptanz bleibt ja aber trotzdem ein Dauerbrenner-Thema in Deutschland. Habt euch ja bei der ESL schon sehr stark für Aufklärung und das Schaffen von Akzeptanz engagiert. Hattet auch letztens einen Polit-Talk im ESL-TV. Aber das war ja auch immer noch sehr stark auf euer Zielpublikum, den Gamern, ausgerichtet. Welche Chancen hätten solche Veranstaltungen wie die Next Level Conference in den eher konservativeren Regionen, wie zum Beispiel Bayern?
Ich würde es nicht ausschließen, dass es sowas dort auch geben kann. Ich meine, Munich Gaming hat in Bayern stattgefunden. Das war jetzt keine, sagen wir mal, kulturelle Veranstaltung, sondern eher ein Austausch zwischen Politik und Gesellschaft. Es funktioniert aber. Es ist sicherlich nicht so leicht wie hier, wo die Offenheit da ist, wo die staatlichen Stellen auch sagen, wir können das fördern. Ich würde es aber nicht ausschließen. Und das zeigt es halt auch, dass diejenigen, die Computerspiele bekämpfen, wirklich in einer Defensivposition sind. Das wird sich in den nächsten Jahren auflösen müssen. Wenn wir unsere freiheitliche Ordnung nicht bedrohen wollen, wenn wir unsere wirtschaftliche Entwicklung nicht bedrohen wollen, das bedeutet alles. Ja, wenn ich Kunst und Kreativität eingrenze, aus welchen Gründen auch immer, dann bedrohe ich mehrere Rechte. Und auch die wirtschaftliche Bedeutung darf man nicht unterschätzen. Ja? Das ist ja ein wichtiges Feld, was sich in naher Zukunft auch für uns als bedeutender erweist. Und das erkennen immer mehr Leute. Aber du hast natürlich recht, also es gibt ein Nord-Süd-Gefälle. Was mich sehr traurig stimmt, ist gerade in Baden-Württemberg, wo auch noch die klassischen Medien sehr schwach sind, wo es keine große Medienwirtschaft gibt, sind die Vorbehalte besonders intensiv. Es gibt einen ganz klaren Zusammenhang zwischen Mediencluster, also Gebieten, wo es traditionelle Medien gibt, Verlage, Buchverlage, TV-Stationen, Radiostationen, der Präferenz, Computerspiele auch zu mögen. Also es hängt zusammen. In Gegenden, wo früher keine Mediencluster entstehen, weil sie nicht nötig waren. Also in Baden-Württemberg war immer Maschinenbau sehr stark. Und jetzt in Zeiten der Krise bricht natürlich auch sowas auf, dass sowas nicht existiert. Es gibt kein kreatives Pool. Und dann gelingt es auch nicht, solche neuen Medien da stärker zu positionieren. Also es ist ein ganz, ganz klares Aha-Erlebnis, was ich hatte. Und da ist Bayern besser aufgestellt und wird in naher Zukunft sicherlich auch so eine Veranstaltung wie hier in Köln mit der Next Level Conference dort auch ausrichten können. Sehe ich keinen Grund, das nicht zu machen.
Drehen wir die Uhr um ein Jahr vor. Wie denkt ihr, wird es nächstes Jahr aussehen? Wird es eine zweite Next Level Conference geben? Und was denkt ihr, wird dort thematisiert werden oder was wären eure Wünsche dafür?
Ich denke, dass es eine geben wird. Und eine der Beobachtungen, die ich jetzt schon gemacht habe, dass dieser Blick auf Computerspiele jetzt unterm Kunst- und Kulturaspekt hat die Perspektive nochmal gedreht. Das ist sehr wertvoll, aus der Perspektive mal zu gucken, weil man letztendlich über Computerspiele nochmal neu nachdenkt. Es gibt natürlich viele Perspektiven auf Spiele, aber die Frage nach Kunst und Kultur, da geht es einerseits sozusagen um den Inhalt, die Wirkung, die Ästhetik, aber andererseits auch die Community, das, was sozusagen im sozialen Raum passiert, das wären Fragen, die mich nächstes Jahr sehr deutlich beschäftigen würden. Also was ist in der Welt da draußen? Welche Beispiele gibt es vielleicht aus dem Location-Based Gaming schon? Oder was gibt es im Augmented Reality-Bereich? Was ich gesehen habe, ist, dass viele hier sind, die solche Projekte, glaube ich, in der auch mitbringen könnten, zeigen könnten. Ich glaube, wir werden spannende Exponate dann sehen. Zum Beispiel die Jungs vom Amaze Festival. Aus deren Umfeld gibt es so viele kreative Leute, die mit Sicherheit hier auch was beitragen könnten. Also ich sehe sehr, sehr viele Möglichkeiten.
Ibrahim, aus deiner Perspektive als E-Sport-Mensch, hast du da noch irgendwo andere Perspektiven, die du siehst oder Wünsche, oder würdest du dich anschließen?
Ich würde mich da anschließen. Ich sehe das genauso. Es ist eine Initiallösung. Ich komme eine Initialzündung. Also wenn man es gut macht und es fortführt, dann kommen die Leute, die jetzt hier zusammengekommen sind, entwickeln neue Ideen und darauf basiert dann, dann neue Projekte und das kann man dann im nächsten Jahr zeigen. Also das kann ich nur unterstützen und der E-Sport-Bereich kann ich höchstens mit einbinden, dass man sagt, okay, da ist eine Community, da ist ein soziales Miteinander und da sollte auch das Bewusstsein, dass das, was wir machen, auch wertvoll ist. Nicht nur als soziale Interaktion, sondern auch als Bestandteil einer großen Kultur. Das ist das, was, glaube ich, auch der E-Sport-Community wichtig ist.
Okay, vielen Dank für eure Abschlussstatements. Dann hoffe ich, ihr hattet viel Spaß. Vielleicht sieht man sich im nächsten Jahr wieder oder in den nächsten beiden Tagen auf der Clash of Realities, ebenfalls hier in Köln, wo wir uns von dem Kunst- und Kultursektor ein wenig entfernen und das Ganze ein wenig akademischer betrachten. Insofern, das war die Next Level Conference und vielleicht bis zum nächsten Jahr.
Vielen Dank.
Tschüss.
Also, die Chancen stehen nicht schlecht für eine neue Next Level Conference im nächsten Jahr. Wenn ihr euch also für Kultur und Kunst der Computerspiele interessiert, ist das auf jeden Fall eine ganz interessante Anlaufstelle im nächsten Jahr. Und wenn ihr euch weiter informieren möchtet und auch ein paar Bilder von der Veranstaltung sehen wollt, geht einfach auf pirate-gaming.de. Dort haben wir neben einem umfangreichen Artikel auch eine Bildergalerie eingerichtet, auf der ihr einfach mal reinstöbern könnt, wie es denn dort so aussah. Und dort seht ihr natürlich auch unter anderem Fotos der ganzen Aufbauten, über die wir in diesem Podcast gesprochen haben. Schaltet aber auf jeden Fall bald schon wieder ein, denn hier habt ihr bald schon die nächste Podcast-Ausgabe mit der Clash of Realities, wo wir uns dann der wissenschaftlichen Betrachtung von Computerspielen zuwenden. Und eins sei versprochen, so trocken wie es sich jetzt anhört, wird es auf jeden Fall nicht. Also bis dann.